Rommel will diese Panzerkräfte möglichst nah an der Küste einsetzen, damit die bei der Landung sofort agieren können, während seine Generalskameraden dafür plädieren, die meisten davon plädieren, die Panzerkräfte weiter im Inland zurückzuhalten und erst zu schauen, wo genau landen die Alliierten und dann mit einem konzentrierten Schlag, so wie es eigentlich auch die deutsche Doktrin vorschreibt, die Alliierten dann mit einem großen Schlag wieder ins Meer zurückzutreiben. Hitler schaut sich diese Diskussion eine Zeit lang an und kommt dann zu der für ihn typischen Entscheidung, nämlich eines faulen Kompromisses.
Bei Veröffentlichung dieser Folge von Geschichte Europas stehen wir kurz vor dem 80. Jahrestag des D-Days, also der alliierten Landung im deutsch besetzten Frankreich am 6. Juni 1944. Wie diese entscheidende Schlacht im Rahmen der Operation Overlord konzipiert, geplant und durchgeführt wurde, erklärt uns Dr. Peter Lieb in diesem Gespräch. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen sowie Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr über euer Feedback und Kommentare und auch, wenn ihr meinen Podcast euren Freunden und Bekannten empfehlt. Wenn euch mein Podcast richtig gut gefällt, wäre ich über eine Unterstützung für meine Arbeit durch eine einmalige Spende auf PayPal oder einen monatlichen Beitrag auf Steady sehr dankbar. Herr Dr. Lieb ist hier zum ersten Mal beim Podcast zu Gast und stellt sich und seinen Weg zum Thema D-Day zunächst vor. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse bei unserer Aufnahme aus dem Dezember 2023.
Mein Name ist Peter Lieb. Ich bin derzeit beschäftigt als Referent für Militärgeschichte und Militärtradition im Bundesministerium der Verteidigung. Zuvor war ich Wissenschaftler am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Soll dort auch wieder hin zurückkehren. Und zuvor zwischen 2005 und 2015 war ich 10 Jahre lang Senior Lecturer an der Royal Military Academy in Sandhurst, Großbritannien und habe dort War Studies, also Kriegsstudien, unterrichtet für die Offiziersanwärter. Zuvor der typische Werdegang eines deutschen Studenten, Geschichtsstudenten, ja, Studium in München und mit Auslandsaufenthalten in Frankreich, anschließend Promotion zum Thema deutsche Besatzung und Radikalisierung der Kriegführung im Westen 1943-44, also ein Thema, wo ich mich bereits mit der Normandie beschäftigt habe. Wie komme ich eigentlich zu diesem Thema Normandie? Das liegt, glaube ich, würde sagen, zwei einschneidende Erlebnisse waren das. Und zwar erstens mein Studium in Frankreich 1997-98 als Erasmus-Student damals. Dort habe ich dann auch mal mit dem Fahrrad die ehemaligen Landungsabschnitte besucht und war dort sehr fasziniert von der Landschaft einerseits und andererseits, wie viele Bunkeranlagen da noch stehen. Und zweitens habe ich dann wenige Wochen später mir den Film Saving Private Ryan angeschaut, der ja, wir werden später darauf vermutlich zurückkommen, einen ziemlichen Einfluss auch hatte, nicht nur auf mich, sondern auch auf andere Leute in der Geschichtsbetrachtung und wie man eigentlich so die Normandie, die Schlacht in der Normandie wahrnimmt. Und so ergaben sich diese zwei Punkte eigentlich dann mit, also dieser Film und auch der persönliche Erlebnis in der Normandie, dass ich mich mit diesem Thema dann historisch immer mehr beschäftigt habe und vor allen Dingen dann besonders stark in der Zeit in Großbritannien zwischen, also in Sandhurst, als wir dort mit den Offiziersanwärtern alle 4 Monate hingefahren sind in die Normandie und dort uns die Schlachtorte des Zweiten Weltkriegs angeschaut haben.
Bevor wir über den D-Day und die alliierte Landung selbst sprechen, müssen wir erstmal wissen, wie wir da hinkommen. Was müssen wir schlaglichartig über den Verlauf des Zweiten Weltkriegs wissen, um in die Situation des Junis 1944 zu kommen?
Dazu müssen wir halt erstmal sagen, dass das Westeuropa und Frankreich deutsch besetzt sind. Seit 1940 durch den sogenannten Blitzsieg über Frankreich ist zunächst nur der Norden und der Westen, später ab 1942 auch der Süden von Frankreich deutsch besetzt. Hitler schafft es nicht, Großbritannien auch zu besiegen in der Luftschlacht um England. Das Unternehmen Seelöwe, die Landung in Großbritannien, wird auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verlegt. Stattdessen wendet sich Hitler der Sowjetunion zu, seinem eigentlichen Krieg, seinem richtigen Weltanschauungskrieg und Vernichtungskrieg. Und in dieser Zeit gerät Westeuropa, Frankreich, das besetzte Frankreich, so etwas ein bisschen in, ja, nicht Vergessenheit, aber ist jetzt kein Kriegsschauplatz erster Ordnung. Das ist vielmehr die Sowjetunion, wo die Deutschen die meisten Truppen stationiert haben, wo sie auch die höchsten Verluste erleiden. Und gleichzeitig, während die Deutschen in der Sowjetunion kämpfen, sind die Alliierten, die Briten, später auch die Amerikaner damit beschäftigt, wie können wir wieder Westeuropa befreien von deutscher Herrschaft. Und da gibt es verschiedene Optionen und verschiedene Möglichkeiten, die wir später gerne im Detail noch durchdiskutieren können. Aber Tatsache ist, dass zwischen 1941 und 1943 das besetzte Westeuropa in den deutschen Kriegsplanungen nur eine untergeordnete Rolle spielt. Es ist höchstens wichtig als U-Boot-Basis für den Atlantikkrieg, die französischen Häfen. Und auch die Flugplätze zur Abwehr alliierter Bomberströme gegen Deutschland, da ist durchaus eine Wichtigkeit da. Für den Landkrieg aber so spielt Frankreich in dieser Zeit keine große Rolle. Wichtig ist, wenn man sich die Besatzung anschaut, warum ist es eigentlich auch so ruhig im Westen lange Zeit? Warum, jeder hat vielleicht im Hinterkopf das Wort Résistance, aber diese Résistance spielt in den ersten Besatzungsmonaten, ja gar Jahren, überhaupt keine Rolle oder keine richtige Rolle. Die Deutschen haben eine Kooperation mit der französischen Regierung unter dem Maréchal Pétain, die sogenannte Vichy-Regierung, benannt nach dem Regierungssitz in Vichy. Und Frankreich ist offiziell noch ein souveräner Staat. Und neutrale Länder wie beispielsweise Schweden oder die Schweiz haben nach wie vor ihre diplomatischen Vertretungen in Vichy bei Frankreich. Und die Deutschen kooperieren mit dieser Vichy-Regierung, benutzen weiterhin die französische Polizei, die französische Verwaltung, sodass die Deutschen nur ganz wenige eigene Verwaltungsbeamte und eigene Polizeikräfte nach Frankreich schicken können. Und die Franzosen fügen sich so in ihr Schicksal. Attentisme heißt das, also das Warten, wie eigentlich der weitere Krieg ausgeht, und sind eigentlich in diesen ersten Jahren bis Jahr 1943 in einer ziemlichen Lethargie verfangen, die Franzosen.
Eine bedeutende Rolle bei der Invasion werden ja auch die US-amerikanischen Truppen spielen, die zu Beginn des Zweiten Weltkriegs ja neutral bleiben. Wie kommt die USA in die Situation, in Europa oder beziehungsweise gegen NS-Deutschland zu kämpfen?
Die USA hält sich ziemlich lange aus dem Krieg zunächst mal heraus. Das sind so Ähnlichkeiten wie im Ersten Weltkrieg. Die große Frage, soll man sich überhaupt in Europa engagieren? Natürlich ist es klar, dass die USA Großbritannien unterstützt, wirtschaftlich und durch massive Waffenlieferungen. Es kommt auch bereits vor dem amerikanischen Kriegseintritt, bereits auf dem Atlantik, in der Schlacht um Atlantik 1941, immer wieder zu bewaffneten Zwischenfällen und auch vielen Tod zwischen deutscher und amerikanischer Seite. Aber offiziell tritt die USA oder sie wird gezwungen, in den Krieg einzutreten. Und zwar im Dezember 1941, als die Japaner Pearl Harbor angreifen, den Flottenstützpunkt auf Hawaii im Pazifik. Und wenige Tage später, und das ist eine Ausnahme, dass Hitler den Krieg erklärt an die USA. Wohl vermutlich, um seine Loyalität mit dem japanischen Verbündeten zu zeigen und zu zeigen, nun ist es ein Weltkrieg. Also ist das einzige Land, dem Hitler den Krieg erklärt, ist die USA. Ansonsten werden sämtliche andere Länder des Zweiten Weltkrieges von den Deutschen einfach ohne Kriegserklärung überfallen, wie beispielsweise Polen oder die ganzen Länder auf dem Balkan. Also USA ist dort eine Ausnahme. Da gibt es eine offizielle Kriegserklärung von der deutschen Seite. Und die Amerikaner und die Briten sind ja jetzt Verbündete, die Sowjets auch, aber das ist ein schwieriges Kapitel immer, wie man da Stalin mit einbezieht. Aber Briten und Amerikaner sind jetzt auf einer Suche nach einer guten Strategie, wie man überhaupt die Deutschen besiegen kann. Und sehr schnell stellt sich heraus, es gibt ja zwei große globale Kriegsschauplätze, den europäischen einerseits und andererseits den pazifischen gegen Japan. Aber sehr schnell legen beide fest, bereits kurz nach dem deutschen Kriegseintritt, Germany first. Also sprich, dass Deutschland der Hauptkriegsgegner ist, der stärkere der beiden Gegner und von dem die größere Gefahr ausgeht. Und daher soll Deutschland als erstes besiegt werden.
Im Rahmen dieser Germany first Strategie greifen die USA jetzt aber auch nur indirekt in den europäischen Kriegsschauplatz ein. Sie landen nämlich erst einmal in Nordafrika in der sogenannten Operation Torch. Warum hat man sich entschieden, erstmal in Nordafrika zu landen und nicht schon in Europa?
Eigentlich könnte man denken, man will den Krieg ja möglichst schnell beenden, also sollte man doch möglichst schnell dann in Europa landen und nicht irgendwo ziemlich abseits in Nordafrika. Dem Ganzen liegt eine Grundsatzdebatte in der Strategie zwischen den Briten und den Amerikanern zugrunde. Die Amerikaner wollen nämlich wirklich sehr früh, bereits 1942, in Westeuropa landen, um die Deutschen dort direkt zu treffen. Aber die Briten sagen, nein, stopp, das geht nicht, die Deutschen, das schaffen wir niemals, die Deutschen sind da noch viel zu stark, die haben eine intakte Luftwaffe, wir haben noch nicht unsere Industriekapazitäten aufgebaut, unsere Armeen sind noch nicht erfahren genug und nicht gut genug ausgerüstet, das wird ins Desaster führen. Die Briten bevorzugen nämlich einen Indirect Approach, also einen indirekten Ansatz, basierend eigentlich immer wieder in jeder britischen Geschichte, auch wenn man sich im Ersten Weltkrieg anschaut. Die Landung in Gallipoli 1915 ist auch so eine Idee. Übrigens damals Churchill war damals der Architekt, der jetzt auch als Premierminister für die britische Strategie zuständig ist im Zweiten Weltkrieg. Denn die Briten bevorzugen die sogenannte Mittelmeerstrategie. Also sprich, der Gegner soll nicht in Westeuropa, sondern im Mittelmeer getroffen werden. Was steckt jetzt hinter dieser Mittelmeerstrategie, hinter dieser britischen Mittelmeerstrategie? Einerseits geht es dabei um den Schutz des britischen Empires und die Nachschubwege. Also sprich die Kronkolonie Indien, aber auch andere britische Kolonien in Ostafrika sollen dadurch besser geschützt werden. Malta und so weiter, Zypern spielen dabei eine wichtige Rolle. Also einerseits Schutz des Empires. Zweitens geht es darum, um was wir vorher schon angesprochen haben, welche Möglichkeiten haben die Alliierten eigentlich zu diesem Zeitpunkt? Und wie Churchill feststellt, wir können die Deutschen nicht direkt angreifen. Das ist einfach unmöglich. Die sind noch zu stark uns militärisch überlegen. Und dann bietet sich noch an, für die Briten, also wieder dieser Indirect Approach, nicht direkt die Deutschen zu treffen, sondern den deutschen Verbündeten, nämlich Italien. Italien, das unter dem Diktator Mussolini das Mare Nostrum, also ihr eigenes Meer nach dem römischen Vorbild aufbauen will, ein Kolonialreich dort rum, gilt als, nicht zu Unrecht, als schwacher Partner der Deutschen, den man am schnellsten besiegen kann. Also sprich, es ist eigentlich in der Mittelmeerstrategie nicht Germany first, sondern Italy first. Also Italien soll möglichst so geschwächt werden, dass es aus der gegnerischen Koalition herausbricht. Also das sind alles Punkte, die hinter dieser britischen Mittelmeerstrategie stehen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, weil sie eben nicht sonderlich verlustreich ist an Menschenmaterial, also an Menschen, die man einsetzen würde und die sonst sterben. Das ist etwas, was die britische Gesellschaft nicht tolerieren würde, wenn da Massen an Soldaten in einer Landung in Westeuropa zu so einem frühen Zeitpunkt sterben würden. In Nordafrika sind die Verluste dagegen überschaubar. Das ist etwas, was die ganze Gesellschaft, britische Gesellschaft, mitträgt. Und so, also auf diesen Überlegungen dieser britischen Mittelmeerstrategie, ergibt sich, dass Ende 1942 eben eine Landung nicht in Westeuropa, sondern im Mittelmeer stattfindet. Die Operation Torch an den Stränden in Marokko und in Algerien. Damit sind die deutschen Truppen in Nordafrika, das sogenannte Afrika-Korps oder die Panzerarmee Afrika unter Rommel, General Rommel oder Feldmarschall Rommel, sind damit praktisch sozusagen großräumig eingeschlossen. Sie haben gerade in El Alamein eine große Niederlage erhalten, die Deutschen. Und gleichzeitig landen jetzt die Alliierten 1000 Kilometer weiter westlich in Marokko und Algerien. Und somit ist praktisch die ganzen deutschen und italienischen Kräfte in Nordafrika sind damit bedroht. Und das bindet jetzt weitere deutsche Kräfte, weil jetzt auch dieser Brückenkopf in Tunis wird jetzt von den Deutschen massiv verstärkt. Und ja, zu diesem Zeitpunkt sich eigentlich bereits zeigt, was in der Forschung sehr gerne vernachlässigt wird, dass mit dieser Landung Operation Torch eigentlich die zweite Front bereits eröffnet wird, die Stalin immer wieder gefordert hat von seinen Verbündeten. Die ist eigentlich nicht 1944 mit der Normandie wird die eröffnet, sondern eigentlich 1942 mit dem Operation Torch, weil die Deutschen starke deutsche Kräfte, vor allen Dingen an Luftstreitkräften, nach Tunis verlagern und das sind alles Flugzeuge, die in der zeitgleich stattfindenden Schlacht von Stalingrad den Deutschen fehlen. Also man sieht hier bereits mit Torch die Interdependenz, die Abhängigkeit der einzelnen Kriegsschauplätze untereinander, wie sie sich gegenseitig beeinflussen.
Jetzt haben Sie es angesprochen, Stalin fordert immer wieder eine solche zweite Front. Der Krieg gegen die Sowjetunion hatte ja im Juni 1941 begonnen. Wann findet denn da die erste Forderung statt und ab wann ist es realistisch, dass die Alliierten das tun könnten, wahrscheinlich auch erst nach dem Kriegseintritt der USA?
Ja, das ist in der Tat so. Stalin fordert eigentlich bereits mit dem 22. Juni 1941 einen Angriff der Alliierten gegen Deutschland, um einfach Druck von seinem eigenen Land wegzunehmen. Die Sowjetunion steht kurz vor dem Kollaps, die Wehrmacht steht kurz davor zu siegen oder scheint zu siegen in Osteuropa und es sind weiterhin ganz große Verluste, auch als 1942, als die größte Gefahr für die Sowjetunion bereits vorbei ist, erleidet die Sowjetunion nach wie vor große Verluste an Menschen und Material und es ist ein Krieg, wo Stalin glaubt, den kann er nicht auf Dauer so durchstehen. Und daher immer wieder Druck auf die Alliierten, eine zweite Front aufzubauen. Die Alliierten allerdings halten ihn da etwas hin, weil sie genau wissen, wenn wir jetzt frühzeitig in Westeuropa angreifen, also vor allen Dingen die Briten sind da die großen Architekten dieser Strategie, wenn wir da zu früh in Westeuropa angreifen, dann werden wir uns selber große Verluste erleiden. Und so kommt es eigentlich für die Alliierten darauf an, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann in Westeuropa die Landung erfolgen soll. Und konkret wird es dann eigentlich Stalin erst im Herbst 1943 auf der Konferenz von Teheran öffnet, dass nun eine Landung in Westeuropa im kommenden Jahr folgen wird. Die Entscheidung dafür ist auf alliierter Seite zwischen Briten und Amerikanern bereits etwas früher schon gefallen, bereits im Frühjahr eigentlich schon auf der Trident-Konferenz 1943 im März, wo aber der Zeitpunkt noch nicht so ganz klar war. Zunächst wollte man da die Mittelmeerstrategie fürs Jahr 1943 weiterfahren lassen und dann 1944 in Westeuropa landen. Aber Stalin sollte möglichst spät auch davon erfahren. Die Anti-Hitler-Koalition zwischen Briten, Amerikanern und Sowjets war natürlich eine nicht gerade natürliche Koalition zwischen freiheitlich-demokratischen Staaten und einem totalitären kommunistischen Regime und einem kommunistischen Diktator. Also man hat sich da immer wieder mit durchaus misstrauisch beäugt und konnte da nicht so vertrauensvoll zusammen agieren, wie es Briten und Amerikaner untereinander machten.
Teil dieser Mittelmeerstrategie ist ja dann auch die Landung in Italien, die Operation Husky 1943 und damit ist ja auch auf dem europäischen Festland spätestens eine zweite Front etabliert. Welche Auswirkungen hat die nun auf den Kriegsverlauf, nachdem ja die Operation Torch ja schon sich auf die Ostfront, wie Sie eben geschildert haben, ausgewirkt hatte?
Ja, Husky und die ganzen Landungen, anschließenden Landungen in Süditalien sind insofern interessant, als sie einerseits zeigen, wie die Briten es zu diesem Zeitpunkt noch schaffen, die alliierte Strategie zu prägen. Andererseits aber auch zeigen, dass diese Strategie nicht komplett zum Ziel führt. Es gelingt nach der Operation Husky, der Landung in Sizilien und anschließend im September der Landung in Süditalien, gelingt es, dass Italien wirklich kapituliert und ins alliierte Lager überwechselt, was jetzt allerdings keinen entscheidenden Beitrag für den weiteren Verlauf im Großen für den Zweiten Weltkrieg zeigt. Einzig mit Husky kann man vielleicht sagen, ist, dass Hitler zu diesem Zeitpunkt das Unternehmen Zitadelle, also die Schlacht in Kursk, frühzeitig abbricht und einige Panzerkräfte, aber relativ wenige, nach Italien verlegt, um dieser Bedrohung vom Süden, der südlichen Flanke, dem entgegenzuwirken. Ist allerdings in der Forschung etwas umstritten, inwieweit diese Landung in Süditalien oder in Sizilien wirklich den Kampf die Schlacht in Kursk, im Kursker Bogen im Juli 1943 beeinflusst hat. Wenn man sich jetzt aber die geografischen Begebenheiten anschaut, der italienischen Halbinsel, so muss man sich dann wirklich fragen, warum eigentlich die Alliierten oder die Briten, muss man genauer sagen, so versessen auf Italien waren. Das ist ein total gebirgiges Gelände und dann sozusagen sich von unten nach oben, also von Süden nach Norden da durchzuarbeiten, müsste eigentlich jedem Planer klar gewesen sein, dass dies nicht zu einem schnellen Sieg über Hitler-Deutschland führen kann, weil es einfach zu lange Distanzen sind und die Geografie einfach dagegen spricht. Und so ist eigentlich der italienische Kriegsschauplatz ein Kriegsschauplatz, der zwar viele deutsche Ressourcen bindet und wie Sie gesagt haben, bereits die zweite Front auch zu Lande bereits eröffnet ist dadurch mit der Südfront, aber letztlich auch eben alliierte Ressourcen bindet, die vielleicht woanders besser hätten eingesetzt werden können. Also der italienische Kriegsschauplatz ist immer so ein kontroverser Kriegsschauplatz, wo sich für und wieder im Nachhinein gesprochen natürlich durch die Historiker, wo sich die Geister scheiden, inwieweit diese Landungen in Italien notwendig waren und sinnvoll waren.
Wie viel von diesen Versuchen, eine zweite Front aufzumachen und deutsches besetztes Gebiet zu befreien, war denn Teil der Idee, Deutschland zu besiegen?
Und wie viel davon war schon angesichts der zunehmenden sowjetischen Siege auch schon ein Versuch, den Sowjets nicht ganz Europa zur Befreiung oder Einnahme preiszugeben?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, weil, wie ich bereits vorher schon gesagt habe, die Koalition zwischen den Westalliierten und Stalin war keine Liebesheirat. Ganz im Gegenteil, also man hat da bereits auf beiden Seiten schon im Heimlichen oder dann auch auf den Konferenzen direkt angesprochen, welche Einflussgebiete man haben will. Also beispielsweise, das ist noch ein weiterer Punkt, der für die britische Mittelmeerstrategie gesprochen hat, die britische Sorge, dass der Balkan komplett unter sowjetischen Einfluss fallen könnte, das war eine britische Sorge und denen hat Churchill dagegen Rechnung tragen wollen, indem das auch eine weitere Landung stattfinden sollte, die aber so nie gekommen ist. Also im großen Stil, es gab kleinere Landungen im Herbst 1943 der Briten auf den griechischen Inseln, die allerdings alle im ziemlichen Desaster geendet haben. Also man muss eben diese, und auch so sieht man eben diese Landung in Südeuropa, in Italien ist natürlich auch Teil davon, möglichst diese Länder westlichen Einfluss zu bekommen. Also es ist nicht so, dass Stalin direkt hätte nach Italien einmarschieren können, aber es gab ja auch kommunistische Parteien in all diesen Ländern und die vielleicht möglicherweise Stalin-treu für Probleme hätten sorgen können für die westliche Nachkriegsordnung. Und so ist es, ja, so muss man also alle diese Landungen und alle Operationen in Europa nicht nur immer unter dem militärischen Gesichtspunkt, sondern auch unter dem politischen Gesichtspunkt sehen, vielleicht sogar teilweise stärker, weil ja eigentlich die Politik ja die militärischen Operationen bestimmen soll und nicht andersrum.
Wir werden sicherlich noch gleich dazu kommen, warum die Alliierten gerade in Nordfrankreich in der Normandie gelandet sind. Dennoch jetzt meine Frage, man hat doch jetzt quasi fast die gesamte nordafrikanische Küste unter seiner Kontrolle, sowie ein Teil von Süditalien. Warum plant man dann nicht eine Landung zum Beispiel in Südfrankreich?
Ja, auch wieder eine gute Frage, die ich mir auch selbst als Historiker oft gestellt habe. Also Südfrankreich, da wäre das Absprungbrett auch relativ kurz, dort sind schwächere deutsche Kräfte. Aber dazu muss man wissen, dass eben ab Mitte, Ende 1943 die Amerikaner sich mit ihrer Strategie endgültig durchsetzen. Die Mittelmeerstrategie gilt als gescheitert. Die Amerikaner haben jetzt im westalliierten Bündnis das Sagen, weil sie auch mittlerweile militärisch und vor allen Dingen wirtschaftlich die dominantere Macht sind. Und es klar ist, dass nun Ende 43, Anfang 44 man sich nicht mehr mit irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen aufhalten kann, sondern jetzt muss es darum gehen, die Deutschen entscheidend zu schlagen. Auch mit dem Hintergrund, was wir bereits gerade gesagt haben, wenn man jetzt zu lange wartet, nämlich mit einer Landung in Westeuropa, im schlimmsten Falle dringt dann die Rote Armee bis Mitteleuropa vor. Und das ist etwas, ein Szenario, was die Alliierten natürlich auch nicht haben wollen. Also sozusagen die militärischen großen Rahmenbedingungen geben das vor, dass 1944 eine Landung in Westeuropa stattfinden muss und auch der amerikanische Druck, dem sich dann auch Churchill beugt.
Bevor wir jetzt auf die Planung der Operation Overlord und des D-Days kommen, erstmal eine Übernahme der deutschen Perspektive. Ab wann beginnen denn dort ernsthafte Planungen, eine solche Invasion abzuwehren? Für wie realistisch hält man eine solche große Invasion und was tut man, um sie zu vermeiden?
Ja, den Deutschen ist eigentlich, nachdem die Luftschlacht um England verloren gegangen ist und die größten deutschen Truppen sich nach Osteuropa bewegt werden zum Angriff auf die Sowjetunion, ist den deutschen Planern, also Hitler selbst und auch den Militärs im OKW, im Oberkommando der Wehrmacht oder auch im Oberkommando des Heeres, denen ist dort bereits bewusst, dass irgendwann einmal, falls es nicht gelingen sollte, die Sowjetunion schnell zu besiegen, dass irgendwann einmal die Alliierten in Westeuropa landen werden. Bereits Ende 1941 gibt Hitler den Befehl heraus, also wir befinden uns noch eigentlich in einer Zeit, wo es ausschauen könnte, als wenn die Deutschen in der Sowjetunion siegen könnten, gibt Hitler den Befehl, einen neuen Westwall sozusagen zu errichten an der Küste Frankreichs. Und es ist eigentlich so der Beginn des Atlantikwalls. Aber der wird in den ersten Jahren geschieht da eigentlich kaum etwas. Da werden ein paar Befestigungsanlagen errichtet, meist aber noch nicht betoniert. Alles sehr provisorisch und sehr dünn gesät. Es befinden sich außerdem nur zweit- oder drittklassige Truppen in Frankreich zu diesem Zeitpunkt. Also es ist alles, hat alles, ist stark im Provisorium und stark vernachlässigt das Ganze. Vielleicht eine einzige Ausnahme davon ist, wird gerne vergessen, weil es eben so ein kleines Gebiet ist, sind die Kanalinseln. Das ist der einzige Teil Großbritanniens oder des Vereinigten Königreichs, das von den Deutschen besetzt ist, Kanalinseln. Und die werden unglaublich stark befestigt bereits ab Ende 1941, weil die Deutschen denken, dort könnten die Alliierten vielleicht zunächst landen. Das ist so eine Obsession von Hitler, muss man vielleicht sagen. Und so sind die Kanalinseln das am stärksten befestigte Gebiet Europas im gesamten Zweiten Weltkrieg. Zwischen Ende 1940 und 1943 tut sich eigentlich nicht sonderlich viel im Westen aus deutscher Sicht. Und dazu trägt auch noch bei, dass im August 1942 die Briten bzw. die Kanadier versuchen, in Dieppe, in einer französischen Hafenstadt in Nordfrankreich, zu landen. Kanadische Truppen sind es, allerdings dieser Landung, wo man nach wie vor nicht so ganz weiß, warum die Briten diese eigentlich geplant hatten oder ausgeführt hatten. Diese Landung scheitert bereits nach einem Tag und es bestätigt nur die Deutschen, dass derzeit eigentlich von den Alliierten, also 1942, 1943, keine große Gefahr ausgehen wird. Das Ganze ändert sich dann eigentlich erst im November 1943. Dort ist ein ganz entscheidender Punkt, die sogenannte Weisung Nummer 51. Das ist eine strategische Weisung von Hitler und darin legt Hitler fest, dass im Osten der Krieg kann man ruhig noch sozusagen Gelände aufgeben. Da ist keine große Bedrohung, geht dafür das Reich aus. Allerdings, wenn die Alliierten auf der anderen Seite in Westeuropa landen sollten, wären sie sehr schnell im Deutschen Reich, im Ruhrgebiet, in der wirtschaftlichen Herzkammer oder in der industriellen Herzkammer des Deutschen Reichs. Und es könnte sehr schnell sehr gefährlich werden für die Deutschen. Daher diese Weisung Nummer 51, die besagt, dass fortan der Westen nicht mehr geschwächt werden soll zugunsten der Ostfront, sondern nun der Westen viel mehr gestärkt werden soll und diese Verteidigung im Westen Vorrang haben soll. Hintergrund ist nämlich für Hitler folgende strategische Überlegung. Also wie gesagt, im Osten kann man höchstens nur noch punktuell irgendwelche Erfolge erringen, aber man hat noch große Gebiete besetzt, also dort kann man ruhig auf Zeit spielen. Während im Westen die Idee ist, man schlägt die Alliierten zurück, die Landung, und dann mit diesen frei werdenden Truppen kann man sich dann wieder Richtung Osten wenden und dort mit einem größeren Schlag dann wieder die Sowjets besiegen. Das Ganze klingt natürlich, im ersten Moment klingt das alles plausibel, also es ist dadurch ein Rational hinter dieser Überlegung. In der Realität sind allerdings die deutschen Kräfte bis dahin schon so stark geschwächt, dass das Ganze eigentlich keine richtige Basis hatte. Gleichwohl sorgt diese Weisung Nummer 51 dafür, dass in den kommenden Wochen und Monaten die deutschen Verteidigungsanstrengungen im Westen massiv zunehmen. Ein Punkt zum Beispiel ist, dass der populärste deutsche General des Zweiten Weltkriegs von der Propaganda entsprechend herausgestellt, Erwin Rommel, wird nach Frankreich geschickt, ist dort verantwortlich für den Aufbau der Befestigungsanlagen. Und Rommel, der ausgiebig Erfahrung hat im Kampf gegen die Westalliierten in Nordafrika, also zunächst gegen die Briten und später auch gegen die Amerikaner. Und Rommel ist einer, der weiß genau von seinen Erfahrungen in Nordafrika, vor allen Dingen in der Schlussphase, die Alliierten werden die Luftüberlegenheit haben. Was heißt das für uns? Wir können unsere Panzerkräfte, eigentlich unsere Trumpfkarte, nicht so frei bewegen, wie das eigentlich möglich ist. Wir müssen deswegen schauen, dass wir die Alliierten möglichst früh treffen, also möglichst früh schlagen, möglichst nah an der Küste. Und daher ist Rommel ein starker Vertreter für den Aufbau des Atlantikwalls. Und als Rommel dann nach Frankreich kommt, Ende November 1943, geht es sofort los. Es wird dann der Atlantikwall, jetzt kommt endlich dann sozusagen Zug hinter diese ganzen Arbeiten. Es werden Befestigungsanlagen errichtet, es werden Vorstrandhindernisse aufgebaut, es werden Minenfelder verlegt, es werden Felder verlegt gegen alliierte Luftlandungen. Also eine ganze Reihe von pioniertechnischen Arbeiten werden dort verrichtet, um möglichst eine alliierte Landung zu verhindern. Und ja, das ist, aber auch Rommel ist klar, dass dieser Atlantikwall, dass der alleine natürlich kein Allheilmittel ist. Es geht darum dann um den Einsatz der Reserven, wie man die einsetzt. Und da kommt es dann auf deutscher Seite zu großen Streitereien. Also sprich, vor allen Dingen mit den Panzerkräften, was macht man mit denen? Rommel will diese Panzerkräfte möglichst nah an der Küste einsetzen, damit die bei der Landung sofort agieren können. während seine Generalskameraden dafür plädieren, die meisten davon plädieren, die Panzerkräfte weiter im Inland zurückzuhalten und erst zu schauen, wo genau landen die Alliierten und dann mit einem konzentrierten Schlag, so wie es eigentlich auch die deutsche Doktrin vorschreibt, die Alliierten dann mit einem großen Schlag wieder ins Meer zurückzutreiben. Hitler schaut sich diese Diskussion eine Zeit lang an und kommt dann zu der für ihn typischen Entscheidung, nämlich eines faulen Kompromisses, des Divide et Impera, des Teile und Herrsche. Also sprich, Hitler will keinem der beiden Proponenten, also weder Rommel noch seinem Gegner, allen voran General von Schweppenburg heißt sein Hauptgegner, zu viel Macht geben. Also werden die Panzerkräfte teilweise aufgeteilt, Teile kommen an die Küste, Teile weiter ins Hinterland und einen weiteren Teil, und zwar die strategischen Reserven, das behält sich Hitler selbst vor, wann die im Falle einer Landung eingesetzt werden sollten.
Einerseits klingt das ja erstmal so, als ob die deutschen Besatzungstruppen auf das vorbereitet sind, was da kommt. Es wird ja zu amphibischen Landungen, es wird zu Fallschirmlandungen kommen. Andererseits, es ist ja ein riesiges Gebiet, wenn man die komplette Atlantikküste, die man besetzt hat, absichern möchte. Ging das überhaupt flächendeckend oder war das eher so punktuelle Befestigung an Orten, für die man eine Invasion am realistischsten hielt?
Ja, genau, das ist der Hauptpunkt und das Hauptproblem. Die Frage ist, wann werden die Alliierten landen und wo werden sie landen? Es wird zwar sozusagen die ganze Küste befestigt, von der spanisch-französischen Grenze bis hinauf nach Niederlande oder Dänemark sogar hinauf und sogar nach Norwegen hinauf, allerdings in unterschiedlicher Intensität. Und da überlegen sich die Deutschen dann schon genau, wo ist es denn eigentlich am wahrscheinlichsten, dass die Alliierten landen werden? Und also beispielsweise, was man vielleicht mal einen Blick auf die Landkarte vermuten könnte, warum landen die nicht gleich in Dänemark oder warum landen die nicht vielleicht sogar gleich in der deutschen Bucht? Direkt in Deutschland selbst wäre ja auch möglich über die Nordsee, dass die Alliierten mit ihren Landungsbooten kommen und dann direkt in Deutschland landen. Das ist allerdings das Problem, das ist zu weit weg über die Nordsee sozusagen, also im Nachschub. Es geht ja auch nicht nur darum, dass man anlandet, sondern vor allen Dingen, dass man dann in den kommenden Tagen und Wochen und gar Monaten den Nachschub auch entsprechend organisiert und nachführen muss über so weite Strecken. Und das wäre beispielsweise in Dänemark oder gar in der deutschen Bucht, wäre das alles viel zu weit gewesen. Und für die Deutschen auf der anderen Seite wäre das sehr kurze Nachschubwege gewesen. Also die Deutschen hätten da viel schneller ihre Truppen in die Kämpfe werfen können, als es die Alliierten hätten machen können und den Nachschub. Aus diesem Grunde, weil es auch im anderen Extrem, zum Beispiel die südwestfranzösische Küste um Bordeaux herum, wäre zwar ideal als Landungsgebiet, aber ist viel zu weit weg, um dann die Deutschen richtig zu treffen, zu weit weg, ja, für Nachschub und auch Südwestfrankreich, bis man dann nach Deutschland kommt, sind ja auch mehrere hundert, wenn nicht sogar tausende Kilometer. Also eigentlich nach einer genauen Analyse ergeben sich eigentlich nur zwei mögliche Landungsgebiete für die Alliierten, aus deutscher Sicht und übrigens auch aus alliierter Sicht. Einerseits der Pas-de-Calais, also sprich, das ist die Gegend Calais herum, Dünkirchen, die belgisch-französische Küstengebiete, die den kürzesten Abstand bieten zwischen den britischen Inseln und dem europäischen Festland einerseits und andererseits auch der kürzeste Weg wären, von den Landungsstränden bis nach Deutschland vorzustoßen. Also der Pas-de-Calais. Und das zweite wäre eigentlich die Normandie. Das ist den Deutschen durchaus auch bewusst. Also es ist nicht so, dass die Deutschen nicht mit einer Landung in der Normandie gerechnet haben. Das hatten sie durchaus auch auf dem Zettel, weil auch dort sich die Landungsstrände einigermaßen anbieten und die Entfernung auch nicht allzu weit weg ist von Deutschland, vor allem die Entfernung nach Paris auch sehr kurz ist, zur französischen Hauptstadt hin. Und die Deutschen versteifen sich allerdings sehr stark auf den Pas-de-Calais, dass sie also vor allen Dingen voran Rommel, die eigentlich den Pas-de-Calais als das wahrscheinlichere Landungsziel sehen.
Was mir noch wichtig wäre bei dem Atlantikwall auch, ist zu erwähnen, dass ja ein großer Teil der Befestigungsanlagen in Zwangsarbeit errichtet wurden.
Ja, richtig, der Atlantikwall, riesigste Befestigungsanlagen, die größten Befestigungsanlagen des Zweiten Weltkriegs. Der wird errichtet einerseits durch deutsche Soldaten selbst, dann durch lokale französische Bevölkerung, die bezahlt wird, aber auch durch Zwangsarbeiter in der Organisation TOT, häufig zivile Arbeiter, Zwangsarbeiter oder auch Gefangene aus Osteuropa oder auch italienische Kriegsgefangene, die da verwendet werden. Und ja, Zwangsarbeit, mit der Atlantikwall aufgebaut wird.
Wechseln wir wieder auf die alliierte Seite. Sie hatten ja eben dargestellt, dass auch auf Seiten der Amerikaner und der Briten klar ist, dass entweder Pas-de-Calais oder Normandie die sinnvollsten Orte sind zum Landen. Wie kundschaftet man das nun aus und wie einigt man sich nun darauf, dann tatsächlich in der Normandie zu landen? Und dann der nächste Punkt, wie bereitet man das sowas vor, so ein riesiges Unternehmen?
Ja, dieses Unternehmen, so eine Landung, eine amphibische Landung, die gehört so mit zu den anspruchsvollsten militärischen Operationen überhaupt. Also nicht nur im Zweiten Weltkrieg, sondern auch in der heutigen Zeit noch oder auch in der Zeit zuvor. Ja, für die Alliierten ist es auch, die haben eigentlich im Grunde die gleichen Überlegungen wie die Deutschen. Also wo landen wir, wo ist es am schlauesten, wo gibt es die guten Möglichkeiten zur Landung und wo kommen wir möglichst schnell dann nach Deutschland. Und auch die Alliierten, für die stellt sich dann nur heraus, entweder Pas-de-Calais oder Normandie. Allerdings entscheiden sich die Alliierten nicht für den Pas-de-Calais, trotz dieser offensichtlichen Vorteile wie Nähe nach Deutschland, Nähe von engste Stelle zwischen Großbritannien und europäischem Festland, gute Landungsabschnitte. Nein, sie entscheiden sich für die Normandie aus zwei Gründen. Erstens, auch in der Normandie gibt es ganz ordentliche Landungsabschnitte und die Deutschen werden es nicht erwarten oder eher weniger damit vermuten, dass die Alliierten dort landen. Das ist der erste Punkt, also ein Überraschungselement, dass es da ist. Und der zweite Punkt ist, der Pas-de-Calais hat nämlich einen großen Nachteil. Es fehlen dort starke oder umsatzstarke Häfen. Also Boulogne, Calais sind zwar alles Häfen, Dünkirchen, aber keine richtig großen. In der Normandie sieht es anders aus. Da gibt es Cherbourg und Le Havre. Und die Alliierten denken, dass sie möglichst schnell einen dieser Häfen einnehmen müssen, um über diesen Häfen dann den Nachschub laufen zu lassen. Das ist also der Le Havre und Cherbourg, diese beiden Häfen sind ein großer Pluspunkt, warum die Landung in der Normandie erfolgen soll. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wie plant man das Ganze? Also die Alliierten müssen natürlich das Ganze auskundschaften. Erst einmal, wo sind eigentlich die geeignete Landungsabschnitte? Da gibt es alle möglichen Informationsquellen, die sie haben. Also einerseits durch Bildaufnahmen, die sie haben mit ihren Aufklärungsflugzeugen. Dann Hinweise, die sie bekommen von der französischen Resistance. Dann Hinweise, die sie haben von eingesetzten Agenten, also eigenen Agenten in Frankreich. Dann, es geht hin bis zu, also sie landen dann auch teilweise mit Kommandounternehmen und nehmen so Proben von den Sand, von der Konsistenz in den beabsichtigten Landungsabschnitten, damit sie herausfinden, ob das überhaupt trägt für schwerere Fahrzeuge. Dann auch so ganz ausgefallene Sachen wie alte Landkarten und Postkarten, die werden intensiv ausgewertet auf alliierter Seite, wo man am besten landen kann. Also es gibt eine ganze Reihe an Sachen, wie die Alliierten landen wollen, um das rauszufinden, wo sie am besten landen. Ein Punkt ist allerdings für sie klar, anders als in Dieppe im August 1942 wollen sie nicht wieder direkt in einer Hafenstadt landen, sondern sie wollen am offenen Strand landen und dann möglichst schnell eine Hafenstadt einnehmen. Das ist der alliierte Plan. Das ist auch eine Konsequenz aus dem Desaster in Dieppe. Während die Deutschen aus Dieppe damals genau gegenteiligen Schlüsse gezogen haben, die Alliierten haben es versucht, in einer Stadt, Hafenstadt zu landen, also werden sie es für die große Landung auch wieder versuchen. Und ja, so kommt es eigentlich zur, sieht man mal wieder das Typische, eine militärische Operation wie in Dieppe, wo beide Seiten ihre Lehren daraus ziehen, allerdings konträre Lehren daraus ziehen.
Darüber hinaus ist ein solches Vorhaben ja auch eine riesige Materialschlacht, also angefangen von den Uniformen und der Munition für die Soldaten bis hin zu diesen berühmten Landungsbooten, mit denen die Alliierten auf die Strände zu fahren, bis hin zum Zusammenziehen von einer Armada, einer Luftschlachtflotte, von Kampfflugzeugen, von Bombern und so weiter. Von der ganzen Logistik, was Nahrungsversorgung und so weiter angeht, mal völlig abgesehen. Wie lange dauert das denn, sich darauf vorzubereiten? Wann fangen die wirklichen materiellen Vorbereitungen und das Zusammenziehen und auch das Training denn an, diese Operation durchzuführen?
Also die groben Vorbereitungen beginnen eigentlich so ab Sommer 1943 und dann spätestens ab Herbst 1943 auf alliierter Seite. Großbritannien oder besser gesagt Südengland verwandelt sich in ein riesiges Trainingsgelände für die alliierten Soldaten. Die Amerikaner schicken täglich Hunderte und Tausende von Soldaten nach Großbritannien zur Verstärkung und dort wird dann geübt, geübt, geübt. Die Alliierten setzen wahnsinnig viel Energie darauf, dass diese Landung auch möglichst reibungslos klappen soll. Auf die weiteren Kämpfe, die dann folgen sollten, verschwenden sie weniger Energie drauf, aber auf diese Landung selber. Also die Abläufe werden ganz genau einstudiert. Es gibt beispielsweise ein Trainingszentrum oder mehrere Trainingszentren in der Küste in Südengland, die in gewisser Weise topografisch ein wenig an die Normandie erinnern, also einige Landungsstrände und dann dahinter höhere Klippen. Also dort werden die alliierten Soldaten vorbereitet. Aber es ist ja nicht nur damit getan, dass die Landungstruppen selbst, dass die üben müssen. Es müssen ja auch die Landungsboote, wie die anlanden sollen, nach gewissen Wellen, nach einem gewissen Zeitplan. Das muss alles genau einstudiert sein. Dann kommt das ganz Komplizierte dazu, die Unterstützung durch die Luftstreitkräfte und durch die Seestreitkräfte. Also das muss alles genau orchestriert sein, weil nicht das, um jetzt bei ein Beispiel zu geben, dass die Seestreitkräfte zum Beispiel zu kurz oder die Luftstreitkräfte zu früh ihre Bomben ablassen und dann die Bomben irgendwie in den alliierten Linien oder in den alliierten Landungsbooten landen. Also dass es Friendly Fire gibt sozusagen. Das sind alles Sachen, die verhindert werden sollen. Also eine ganz genaue, exakte Planung notwendig, die nicht nur alleine das Heer, die Landstreitkräfte betrifft, sondern auch die Luftwaffen beider Seiten und auch die Marine beider Seiten. Und noch dazu, es ist ja auch international angelegt. Also Briten und Amerikaner müssen zusammenarbeiten. Da gibt es gemeinsame Stäbe, eine ganz große Stärke der alliierten Kriegführung, nämlich auch auf strategischer Ebene, dass sie sich immer gut absprechen, trotz vieler Reibereien. Aber auch kleinere Nationen wie die Kanadier bekannt, die auch dabei sind in der Normandie, aber auch andere Kontingente sind dabei. Polen landen später, exilpolnische Verbände in der Normandie, freifranzösische Verbände und sogar einzelne Schiffe von Griechen und Norwegern sind dabei. Also es ist eine sehr internationale Armada, die dort zusammengestellt wird und Westeuropa befreien soll.
Bei einem solchen riesigen Aufwand erscheint es mir auch relativ unmöglich, dass die Deutschen davon nichts mitbekommen haben. Wie viel von den Vorbereitungen bekommt man auf der deutschen Seite mit und wie reagiert man darauf?
Ja, die Deutschen, denen ist natürlich klar, dass die Alliierten da was planen, eine Landung. Allerdings ist es für sie ziemlich schwierig aufzuklären, was konkret die Alliierten vorhaben und wann und wo sie landen wollen. Dazu haben die Deutschen zwei große Probleme. Erstens, ab Anfang 1944 ist die Luftherrschaft eindeutig auf alliierter Seite. Also das heißt, die Deutschen können praktisch keine Aufklärungsflüge mehr und wenn dann nur ganz punktuell über Südengland fliegen, um dort zu schauen, wo sich denn da gerade besondere Truppenansammlungen aufbieten. Und das Zweite ist auch, dass die deutschen Agenten in Großbritannien, die sind auch Ende 1944 alle ausgenockt worden sozusagen oder von den Alliierten sogar gedreht worden, sodass das ganze Agentennetz eigentlich auch nicht mehr funktioniert. Also sind die Deutschen relativ blind. Sie wissen nur, dass etwas kommt. Wo und wann ist allerdings unklar. Und erschwerend kommt dann noch für die Deutschen hinzu, dass die Alliierten natürlich einige Täuschungsmanöver durchführen. Allen voran die bekannte Operation Fortitude, wo die Alliierten den Deutschen eine gesamte alliierte Armee in Südostengland vorspielen, durch Funksprüche, durch Panzerattrappen aufgebaut und so weiter, um die Deutschen im Glauben zu lassen, dass die Alliierten am Pas-de-Calais landen werden. Also es ist eine ganze Reihe von Sachen, was die Alliierten da aufbauen, um die Deutschen zu täuschen und sie möglichst weg von der Normandie und hin zum Pas-de-Calais zu lenken.
Jetzt haben Sie eben die Vorbereitungen der alliierten Seite geschildert. Um wie viele Soldaten, Flugzeuge, Fahrzeuge, Schiffe und so weiter handelt es sich denn jetzt ungefähr? Und auch da, vor allem bei den Soldaten, wie sieht es da aus mit der Erfahrung? Sind das bereits kampferprobte Einheiten oder werden hier auch viele frische Truppen zum ersten Mal eingesetzt?
Also am D-Day selbst stehen am Abend 150.000 Mann Landungstruppen oder Luftlandetruppen bereits in Frankreich. Aber diese 150.000 Mann werden unterstützt durch weitere Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Soldaten durch die Luftwaffe oder durch die Marine und auch durch Versorgungseinrichtungen und wo auch wieder Soldaten dahinter stehen in Großbritannien. Also es geht ja nicht nur darum, dass eine Armee da angelandet wird und dann bleibt sie stehen, sondern die muss auch versorgt werden. Also für jeden kämpfenden Soldaten in der Normandie kommen bis zu 3 oder 4 weitere, die im Hinterland dafür sorgen, dass dieser einzelne Mann sogar an der Front überhaupt kämpfen kann. Also insgesamt sind zu diesem Zeitpunkt ungefähr 1,5 Millionen oder sogar noch mehr alliierte Soldaten damit beschäftigt, dass die Alliierten dort landen werden. Es baut sich dann später noch stärker auf. Also sind dann noch größere Zahlen, damit ist zu rechnen. Sie fragten dann auch noch nach der Kampferfahrung. Das ist auch eine interessante Sache. Also wenn man sich anschaut, gleichzeitig zu diesem führen ja die Amerikaner einen Krieg im Pazifik gegen die Japaner. Und da geht es ja immer wieder um den sogenannten Inselspringen, geht es ja darum, immer wieder um amphibische Landungen. Also man könnte sich ja eigentlich vorstellen, dass die Amerikaner von ihren Erfahrungen im Pazifik einiges nach Europa bringen und vielleicht auch kampferfahrene Truppen vom Pazifik nach Europa schicken. Dem ist allerdings nicht so. Also die Amerikaner führen eigentlich im Pazifik einen anderen Krieg oder einen separaten Krieg von dem Krieg in Europa. Kommt dort kaum zu Personalaustausch, also gerade zwei kommandierende Generäle von Armeekorps in der Normandie, die haben Pazifikerfahrung, aber sonst nichts. Niemand, der Oberbefehlshaber der US-Armee in der Normandie, Omar Bradley, sagt, hält auch gar nichts von dieser Erfahrung gegen Japan, weil für ihn ist das alles Bush-League-Stuff, wie er sagt, also Bush-Liga-Zeugs. Das heißt also, gegen die Japaner zu kämpfen, das ist für die, aus amerikanischer Sicht, ist es sozusagen zweite Liga, also die wahre Champions League oder erste Liga, rein militärisch gesprochen, findet sozusagen in Europa statt. Und von Interesse sind da die Landungen, die die Alliierten bereits die Erfahrungen, die sie bereits in Nordafrika und vor allen Dingen in Italien gesammelt haben, gerade in Anzio, als sie dort landen, Anfang 1944, bereits im Januar. Da kommt es bereits zum mehreren, da kommt es nochmal zum Feintuning sozusagen für die Landung in der Normandie. Da wird nochmal die Ablaufpläne für die Landung selbst feingetuned. Und also diese Landungen, die sind durchaus von Bedeutung, um Erfahrungswerte zu gewinnen. Die Truppen selbst sind einige auch kampferfahren. Gerade die britischen Verbände von Nordafrika, einige, 51st Highland Division, 7th Armored Division, 50th Northumbrian Division, das sind alles Divisionen, die bereits in Nordafrika gekämpft haben. Allerdings ein Großteil der britischen Verbände und vor allen Dingen der amerikanischen Verbände, da sind zwar auch ein paar Kampferfahrene aus Nordafrika schon dabei, aber ein Großteil davon, die sehen eigentlich das erste Mal ihren Einsatz erst in der Normandie. Also wir haben dort schon eine große Anzahl an unerfahrenen alliierten Soldaten, die zum ersten Mal im Kampfeinsatz am 6. Juni 1944 beziehungsweise in den kommenden Tagen erstmals die sogenannte Feuertaufe erleben.
Bevor wir jetzt zu dem Tag selber tatsächlich kommen, was war denn nun der Plan des alliierten Oberkommandos und vor allem für wie erfolgsversprechend hielt man diesen Plan eben auch mit Blick auf das Scheitern bei Dieppe?
Heutzutage als Historiker im Rückblick sagen wir immer wieder, D-Day konnte eigentlich gar nicht schief gehen. Wenn man sich anschaut, erstens mal, wie gut das Ganze geplant war und wenn man sich anschaut, ganze Überlegenheit, die die Briten und Amerikaner hatten oder die Alliierten gegenüber den Deutschen hatten, an Mann und Material war es eigentlich von vornherein klar, dass die Deutschen da keine Chance hatten. Das ist richtig aus der heutigen Sicht, aber aus der damaligen Sicht stellt sich die Sache anders dar. Denn sowohl die Deutschen als auch die Alliierten sehen sozusagen die Chancen, sehen diese Schlacht nicht als bereits im Vorhinein als entschieden an. Vielmehr, beide Seiten sehen dies als eine schwierige Schlacht und gar als eine Entscheidungsschlacht des Krieges. Also von der deutschen Seite haben wir vorher schon gesprochen, dass es Hitlers Plan ist, dass wenn die Alliierten abgeschlagen werden, dann wieder die Kräfte nach Osteuropa geschickt werden können. Und für die Alliierten stellt es sich so dar, wenn die Landung nicht klappen sollte, dann wären eine weitere Landung für die nächsten Monate nicht möglich. Und es würde dann, also es wäre nicht nur ein militärisches, sondern vor allen Dingen auch ein politisches Desaster, weil das hieße dann nämlich, dass die Sowjetunion und die Rote Armee alleine weiterhin gegen Hitler-Deutschland kämpfen würde und dann auch besiegen würde. Und es ein riesiger Nachteil wäre für die Alliierten in der Nachkriegsordnung überhaupt noch eine Rolle zu spielen. Also es ist eine Schlacht, deren Ausgang aus der damaligen Sicht eben nicht gewiss ist. Der militärische Ablaufplan für den D-Day sieht wie folgt aus. Zunächst sollten die Truppen in Südengland in den Hafenstädten verschifft werden und an fünf verschiedenen Landungsabschnitten und Landungsstränden, die die Codenamen bekommen, Utah, Omaha, Sword, Gold und Juno, sollten die landen. Drei britisch-amerikanisch, zwei amerikanische Landungsabschnitte. Und diese Truppen rüber, die werden praktisch segeln, unter Anführungszeichen segeln, über den Ärmelkanal. Und bevor sie anlanden, ungefähr eine Stunde zuvor, sollten die Kriegsschiffe, die diese Landungsarmada begleiten, sollten die beginnen, die deutschen Verteidigungsstellungen an der Küste zu beschießen. Und zwar massiv zu beschießen, damit also damit die so geschwächt sind, dass die Landungstruppen dort mit geringeren Widerstand nur landen können oder gegen geringeren Widerstand landen können. Also zuerst eine Beschießung von See her und dann eine halbe Stunde, bevor die Truppen an Land gehen sollten, eine Bombardierung aus der Luft. Also sprich, von See und von Luft her werden die deutschen Verteidigungsstellungen so stark geschwächt, dass ja, die Landung selbst als solche natürlich kein Spaziergang wird, aber dass die doch leichter sein wird. Und für die Landung selbst, die ist so geplant, dass in verschiedenen Wellen die Landungsboote landen sollten. Also für die erste Landungswelle geht man eigentlich aus von Verlusten von 80% auf alliierter Seite. Und im Laufe des Tages immer wieder in neuen Wellen Verstärkungen herangeschafft werden. Also um diesen Ablauf als solches ist man sich auf britischer und amerikanischer Seite einig. Großen Unterschied haben beide nur, wie geht man eigentlich mit den Panzerkräften um? Und beide setzen die Sherman, also bekannter amerikanischer Panzer oder auch von den Briten verwendeten Sherman, Duplex Drive, also Sherman DD ein. Das sind Panzer, die schwimmen können. Die sollen auch an Land gehen und dann die Landungstruppen, die Infanterie dort unterstützen. Problem ist dann, dass bei der Landung selbst die Amerikaner nur relativ wenige haben, was einer der Gründe ist, warum es dann zu hohen Verlusten am Omaha Beach kommt. Und daneben, und das ist der ganz große Unterschied zu den Amerikanern, haben die Briten unter dem General Hobart, Percy Hobart, eine Reihe von Spezialpanzern entwickelt. Die heißen dann, tragen den Spitznamen die Hobart Funnies. Und zwar sind es Panzer, die entsprechend ihren Aufgaben besonders entwickelt wurden. Also da gab es den Sherman Crab zum Beispiel, der mit Trashflegel versehen Minenfelder räumen sollte. Dann gab es Armored Vehicle Royal Engineers, die gegen Bunkeranlagen vorgehen sollten. Also spezialisierte Panzer, die man so in der Geschichte bisher nicht kannte. Allerdings in heute gang und gäbe sind, also spezialisierte Pionierpanzer zum Brückenlegen, zum Minenräumen und so weiter, kennt ja jede Armee, jede NATO-Armee heutzutage ganz normal. Das war damals eben noch nicht der Fall und so sind die Hobart Funnies, was das betrifft, durchaus wegweisend und sie erweisen sich dann auch am D-Day selbst als großer Vorteil in den britischen und kanadischen Landungsabschnitten, dass sie es schaffen, die deutschen Befestigungsanlagen und Minenhindernisse schneller auszuschalten.
Und ein weiterer Teil dieses Plans waren ja auch die Fallschirmlandungen im Hinterland. Was sollten diese Fallschirmtruppen ausrichten?
Ja, die Fallschirmtruppen, das waren drei Divisionen von insgesamt ja, so 40.000 Mann, kann man ungefähr sagen. Eine britische, zwei amerikanische. Die sollten im Hinterland landen und zwar hatten die folgende Aufgaben. Erstens Verwirrung stiften auf deutscher Seite. Zweitens vor allen Dingen wichtige Brücken in die Hand zu bekommen, damit die Deutschen ihre Truppen dort nicht so schnell nachschieben konnten. Und der Einsatz der Luftlandekräfte war zwar insgesamt ein Erfolg, allerdings führte er auch zu ziemlich hohen Verlusten, weil sie an verschiedenen Plätzen niedergegangen sind, die Fallschirmjäger und weit verstreut im Einsatzgebiet dann unterwegs waren und auch nicht stark bewaffnet sind. Also sie haben ja keine Panzerkräfte dabei. Also Luftlandekräfte können ja aus der Luft nur mit leichten Waffen anlanden. Ja, aber insgesamt war dieser Einsatz der Fallschirmjäger ein Erfolg, aber gleichzeitig auch ein mit hohen Verlusten gekauft. Auch wenn es da einige spektakuläre Aktionen gab, beispielsweise an der Pegasus Bridge, da in der Nähe von Ouistreham, also im ganz östlichen Abschnitt, wo Lastensegler niedergehen von der britischen, von Ox and Bucks Light Infantry, die dort die Brücke einnehmen, oder auch in der Merville Battery, wo kanadische Fallschirmjäger deutsches Befestigungswerk im Handstreich einnehmen, oder auch am amerikanischen Abschnitt, wo übrigens nicht nur Fallschirmjäger, sondern auch Rangers eingesetzt werden am Pointe du Oc. Die werden zwar nicht aus der Luft angelandet, aber von der See her und dann die steilen Klippen erzwingen und Pointe du Oc ein großes Geschütz, deutsches Geschütz ausschalten. Das sind alles militärische Operationen, die sehr spektakulär sind, auch heutzutage in der Erinnerungskultur in beiden Ländern, vor allen Dingen in den Streitkräften, nach wie vor eine wichtige Rolle spielen. Aber für den gesamten großen Ablauf des D-Days eher eine Nebenrolle gespielt haben, so spektakulär sie auch waren. Aber insgesamt sind dieser Einsatz dieser Spezialkräfte, also Fallschirmjäger und auch Rangers, durchaus als Erfolg zu werten.
Wie kommt es nun dazu, dass tatsächlich am Abend oder in den späten Abendstunden des 5. Juni sich die alliierten Truppen auf den Weg machen, um am frühen Morgen des 6. Juni 1944 wie geplant zu landen?
Ja, eigentlich wollten die Alliierten bereits am 5. Juni landen und Teile der Truppen waren bereits eingeschifft. Allerdings hat dann Eisenhower gesagt, hoppstrala, 5. Juni, Wetter nicht gut genug, wir blasen lieber nochmal ab. Und ein Teil der Truppen musste dann mal vorerst auf See bleiben. Und die Landung fand dann erst am 6. Juni statt, wo sich ein kleines Zeitfenster für ein besseres Wetter abgezeichnet hat. Diese Planung oder diese Landung für den 6. Juni in diesem kleinen Zeitfenster fürs Wetter, für besseres Wetter, ist etwas, was die Deutschen so nicht mitbekommen haben. Die Deutschen selbst wussten ja nicht, wann die Alliierten genau landen, aber haben genau an jenen Tagen gedacht, Wetter zu schlecht, die Alliierten werden dort nicht landen. Und das führte dazu, dass auf deutscher Seite einige der Generäle und höheren Offiziere sind in der Normandie gar nicht präsent, sondern bei einem Kriegsspiel in Rennes, also gehen dort, also ein Planspiel, sind sie da in der Bretagne und nicht in der Normandie. Und die Oberironie ist, dass Feldmarschall Rommel, der ja es immer ganz wichtig gehalten hat, dass die ersten Stunden einer alliierten Landung werden entscheidend sein, der ist an jenem 6. Juni gar nicht in Frankreich, sondern in Deutschland bei seiner Frau und feiert dort Geburtstag, weil er eben gedacht hat, Wetter ist so schlecht, da ist keine Gefahr, dass die Alliierten landen werden. Und als die Alliierten dann eben auf See sind, spielt sich ab dem Morgen des 6. Juni eigentlich alles genau so ab, wie es die Alliierten auch geplant haben. Wenn es da natürlich auch immer wieder zu Schwierigkeiten und Reibungen kommt und dann Änderungen im Plan, aber letztlich läuft es genauso ab wie geplant. Also in der Nacht bereits springen die Fallschirmjäger ab in den Flanken, Landungsabschnitte und sichern dort die Brücken und sorgen für reichlich Verwirrung unter den Deutschen. Und dann fangen ab in den frühen Morgenstunden die Kriegsschiffe an, auf die deutschen Befestigungsanlagen zu schießen. Dann die alliierten Bomberströme und schließlich landen dann im Anschluss eine Stunde später, ungefähr um 6 Uhr morgens, im amerikanischen Abschnitt etwas früher als im britischen, hängt mit den unterschiedlichen Gezeiten zusammen, landen die Landungstruppen und nehmen dort sehr schnell, wie beispielsweise ganz im Westen am Utah Beach, sehr schnell ihre Ziele ein. Oder wie am Omaha Beach kommt es an jenem Morgen des oder Vormittag des 6. Juni 1944 zu schweren Problemen und schweren Verlusten auf amerikanischer Seite.
Wann ist den Deutschen oder wann ist der Wehrmacht denn klar, das ist jetzt die Invasion? Jetzt ist es wirklich der Moment, auf den man sich monatelang, jahrelang vorbereitet hatte.
Ja, man liest heutzutage immer noch teilweise in der Literatur oder in populären Darstellungen, dass die Deutschen an dem 6. Juni völlig unvorbereitet gewesen waren. Das stimmt so nicht. Also es ist nicht richtig. Die deutschen Truppen wurden durchaus alarmiert, waren also bereits in ihren Stellungen an der Kanalküste, in ihren Bunkeranlagen waren sie da. Also es gab dann Berichte von den Alliierten, dass sie einige Deutschen in Unterhosen angetroffen hätten. Und das hätte dann auch Hitler sehr erbost, als er das gehört hat. Aber das ist eigentlich eine Mehr. Also die deutschen Soldaten an den Verteidigungsstellungen direkt an der Küste, die waren alle alarmiert. Es ist allerdings so, dass es ja nicht nur damit getan war, dass die Leute in ihren Verteidigungsstellungen direkt an der Küste alarmiert waren. Das ist ja noch das Einfachste. Viel schwieriger ist es mit der Alarmierung weiter mit den Truppen, die weiter im Hinterland sind, die praktisch als Reserven sofort in die Kämpfe eingreifen sollen, wo es darauf ankommt, auch dass die möglichst schnell in die Kämpfe angreifen. Und da zeigt sich auf der deutschen Seite dann schon die ganze Problematik. In der ganzen Befehlsstruktur, die nicht klar sind, wir haben es vorher besprochen mit den Panzern, aber das betrifft nicht nur Panzer, das betrifft auch die Kooperation zwischen Marine und Heer, zwischen Luftwaffe und Heer. Also da gibt es im Alarmierungsplan riesige Probleme, dass die deutschen Reserven in den ersten entscheidenden Stunden nicht entscheidend an den Landungsabschnitten eingreifen können in die Kämpfe. Und das gilt insbesondere für die Panzerkräfte, weil diese Panzerkräfte erst am späten Vormittag dann freigegeben werden, angeblich weil Hitler so lange geschlafen hat und keiner ihn getraut hat, sie ihn aufzuwecken, kommen dann erst die ersten deutschen Panzerkräfte dann, können dann erst in die Kämpfe eingreifen. Also das Ganze ist ein ziemliches wildes Durcheinander auf deutscher Seite und läuft anders als auf alliierter Seite nicht wie am Uhrwerk und wie am Schnürchen ab. Also da muss ganz viel improvisiert werden auf deutscher Seite und letztlich kommt es dann nur zu lokalen deutschen Gegenangriffen. Und ja, am Abend des 6. Juni ist es für beide Seiten, also vor allen Dingen für die Deutschen bereits klar, also an diesem Tag können wir nicht mehr oder wir können jetzt, die Alliierten sind fest gelandet, wir können sie jetzt nicht so schnell wieder ins Meer zurückwerfen.
Das heißt, mit dem Durchbrechen des Walls ist diese dritte Front endgültig eröffnet. Es gab jetzt kein Zeitfenster mehr in den ersten Tagen, wo ein konzertierter deutscher Gegenangriff diese Landung wieder hätte rückgängig machen können.
Ja, das ist eine große Frage, die sich die Planer damals gestellt haben und heutzutage die Historiker gerne so als immer wieder gerne durchdiskutieren. Wann hätten denn die Deutschen eigentlich überhaupt die Möglichkeit gehabt oder hätten sie sie gehabt? Und wenn ja, wann hätten die Deutschen die Möglichkeit gehabt, die Alliierten wieder ins Meer zurückzuwerfen? Also, wenn man sich das so im Nachhinein anschaut, tendiere ich ganz klar zu der Aussage, dass wenn die Deutschen überhaupt eine Chance gehabt hätten, die Alliierten wieder zurück ins Meer zu werfen, dann hätten sie nur eine Chance gehabt, wenn sie erstens gewusst hätten, genau wann die Alliierten landen und wo sie genau landen. Beides Male waren allerdings die Deutschen falsch gelegen. Also wann, eben nicht am 6. Juni, da haben gedacht, wegen schlechtem Wetter greifen sie nicht an. Und wo waren sie auch falsch gelegen, weil sie eher mit dem Pas-de-Calais und nicht mit der Normandie gerechnet haben. Und nur wenn sie diese beiden Faktoren genau richtig gewusst hätten, dann hätte sich die Möglichkeit ergeben, in den ersten Stunden der Landung, als das Schwächemoment bei den Alliierten noch am stärksten war, das war ihnen selbst klar, wenn, also praktisch direkt, wenn man am Strand ist und keine Möglichkeiten hat zum Rückzug, dann hätten die Deutschen wahrscheinlich noch die Möglichkeit gehabt, die Alliierten ins Meer zurückzuwerfen. Und das zeigt sich eigentlich auch am Omaha Beach sehr anschaulich. Am 6. Juni, wie die Alliierten durch eine Verkettung zwar unglücklicher Zustände oder Umstände in große Probleme kommen. Also da ist das Bombardement von See und von Luft funktioniert dort nicht am Omaha Beach so richtig. Dann gibt es große Strömungen und die Landungsboote landen überall, aber nur nicht dort, wo sie landen sollen. Und am Omaha Beach gibt es auch zumindest lokale deutsche Reserven, die relativ schnell in die Kämpfe eingreifen können, allerdings nicht an weitere Reserven. Aber dort am Omaha Beach, das ist der einzige von diesen 5 Landungsabschnitten, wo es mal für kurze Zeit oder für einige Stunden spitz auf Knopf zu stehen scheint. Und die Alliierten Eisenhower sogar überlegt ihn kurzzeitig, so um 10 Uhr vormittags überlegt, ob er nicht den Landungskopf am Omaha Beach wieder evakuieren soll. Also, wenn die Alliierten einen Schwächemoment hatten, und das wussten sie selber, war es bei der Landung selbst, beziehungsweise in den ersten Stunden danach. Wenn aber einmal der Brückenkopf gebildet ist, die Alliierten also fest auf europäischen Festland stehen, dann war es klar, dass es schwer sein wird oder unmöglich sein wird für die Deutschen, dass sie dort die Alliierten nochmal vertreiben würden.
Wir haben eben viel über den Atlantikwall gesprochen. Der ist jetzt durchbrochen. Wie sieht es denn mit der deutschen Verteidigung, abgesehen von diesen Reservekräften, im Hinterland aus? Also gab es da Befestigungsanlagen, bunkerähnliche Möglichkeiten, dann dort den Alliierten das Fortkommen schwerer zu machen?
Ja, die Idee war eigentlich, wenn der Atlantikwall komplett fertig gewesen wäre an jedem 6. Juni, das war er allerdings nicht, dass nicht nur die Bunkeranlagen direkt an der Küste gestanden wären, sondern auch im Hinterland eine zweite oder eine dritte Linie aufgebaut worden wäre. Das war allerdings nur sehr punktuell, beispielsweise in der Gegend von Caen, die Bunker Hillman zum Beispiel, gab es einige Bunkeranlagen, aber es waren viel zu wenige, sodass eigentlich, wenn der Atlantikwall durchbrochen war, ja, standen die Alliierten eigentlich vor keinen groß vorbereiteten deutschen Verteidigungsstellungen. Und jetzt kommt das große Problem für die Deutschen, wie sie eigentlich, es ist klar, die Alliierten sind jetzt in der Normandie gelandet und jetzt ist das große Problem für die Deutschen oder die Frage, wie bringe ich da jetzt meine Kräfte oder meine eigenen Soldaten möglichst schnell an diesen Landungsabschnitt hin, um die Alliierten zu bekämpfen. Und da zeigt sich dann ein Riesenproblem für die Deutschen im Nachschub. Und zwar, weil die Alliierten den Himmel kontrollieren und daher auch das Hinterland mit ihren Flugzeugen bekämpfen können. Und die Infrastruktur in Frankreich, auch in den Wochen und Monaten zuvor, habe ich vielleicht vorher vergessen zu sagen, in Vorbereitung zur Normandie, ganz wichtiger Punkt, nämlich auch die Infrastruktur, also Brücken, Bahnhöfe und so weiter, massiv bombardiert haben und dass die Deutschen ihren Nachschub nur so tröpfchenweise an die Normandiefront schicken können. Also das ist weniger der Punkt, warum also man hat sich immer wie oft gefragt, warum verstärken eigentlich die Deutschen nach dem 6. Juni den Brückenkopf nicht und warum werfen sie nicht so viele Kräfte in den Kampf rein? So viel steht da noch im Pas-de-Calais und die Forschung hat es immer häufig so interpretiert, dass die Deutschen immer noch an eine zweite Landung am Pas-de-Calais geglaubt haben. Es ist nicht ganz falsch, die Deutschen hatten es durchaus im Hinterkopf, allerdings war ihnen schon klar, dass die Hauptlandung jetzt in der Normandie erfolgt. Aber der Hauptgrund, warum keine deutschen Kräfte oder nur wenig oder nicht in dem gewünschten Maße deutsche Kräfte in der Normandie dann schließlich nachgeschoben werden konnten, lag daran, dass einfach die Transportkapazitäten zu schwach waren, die Infrastruktur teilweise zerstört war oder auch die deutschen Truppen, die entweder auf der Straße oder mit dem Zug an die Normandie verlegt werden sollten, von den Alliierten gnadenlos bombardiert worden sind und dort schon schwere Verluste erlitten haben auf dem Weg dorthin. Also es gibt mehrere Beispiele von Panzerdivisionen, die Panzerlehrdivision beispielsweise, die in den ersten Tagen der Normandie-Schlacht in die Schlacht eingreifen soll, die erleidet schon ziemliche Verluste auf dem Marsch an die Front hin. Oder beispielsweise die 2. SS-Panzerdivision, das Reich, die direkt nach der Landung auch nach von Südfrankreich an die Normandie verlegt werden soll und auf dem Weg dorthin schreckliche Massaker an der Zivilbevölkerung begeht. Diese Division kommt auch erst Anfang Juli, Ende Juni, Anfang Juli, also 3 Wochen etwa später in der Normandie an, auch aus dem Grund, weil es einfach an den Transportkapazitäten auf deutscher Seite fehlt, um Truppen im großen Maße zu verlegen.
Vorhin hatten Sie gesagt, dass die Alliierten sehr genau planen, wie die Landungen ablaufen. Jetzt sind die Landungen vorbei. Wie ist der Plan für die weiteren Kämpfe und wie läuft der Weg von den Stränden weg ins Hinterland ab?
Die Alliierten, die haben ihre ganzen Planungen, ihre ganzen Übungen und Training haben sie auf diese ersten Stunden der Landung haben sie sozusagen gelegt. Also die ganzen Wochen und Monate davor wurde immer trainiert, Landung, Landung, Landung. Aber was danach passiert, das wurde von Planung auf höherer Ebene bis zur Training auf unterer Ebene ziemlich vernachlässigt. Das resultiert dann daraus, dass die Landungen vergleichsweise unproblematisch verlaufen. Also auch wenn es zu großen Verlusten kommt und gerade am Omaha Beach die Amerikaner große Verluste erleiden, ist es doch alles läuft relativ reibungslos. Also ursprünglich ist man von bis zu 10.000 Toten an D-Day ausgegangen auf alliierter Seite. Das wird nicht mal ansatzweise erreicht. Also schrecklich genug schon, aber es sind unter Anführungszeichen nur 1 bis 2.000 ungefähr, die an D-Day sterben. Zahlen immer etwas schwierig, noch dazu mit Todeszahlen das Ganze genau zu evaluieren. Aber um darauf zurückzukommen, also sie sind jetzt gelandet und in den folgenden Tagen, eigentlich haben sie gedacht, dass sie die Normandie so nach einer guten Woche spätestens hinter sich gelassen haben und dann schrittweise ins innere Frankreich vorstoßen. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Also die Deutschen, auch wenn sie nur relativ wenig schaffen an oder nur so tröpfchenweise sozusagen ihre Verstärkung in die Normandie werfen können, verteidigen sich dort allerdings sehr verbissen und sehr geschickt. Sehr verbissen, weil sie denken, die Deutschen auch, es wurde ihnen von der Propaganda immer und immer wieder gesagt, dies ist jetzt die Entscheidungsschlacht des Krieges. Entscheidet sich das Schicksal des Reiches. Deswegen, also die Kampfmotivation ist zumindest in den ersten Tagen der Normandie-Schlacht auf deutscher Seite sehr hoch. Und der zweite Punkt ist, sehr geschickt auch, weil die Deutschen es sehr gut verstehen, das Gelände der Normandie für ihre Zwecke auszunutzen. Und zwar, große Teile der Normandie sind vom sogenannten Bocage durchzogen, also von einer Heckenlandschaft mit großen Erdwällen, die perfekte Verteidigungsmöglichkeiten anbieten. Also das ist praktisch so Teile der Normandie, man sieht das heutzutage noch, wenn man da ist, diese Heckenlandschaften. Die waren allerdings damals vor 80 Jahren da im Zweiten Weltkrieg nochmal deutlich mehr Hecken. Das ist teilweise, erinnert es so ein bisschen auch an Dschungel fast schon. Also weil dort Gefechte auf sehr kurzer Distanz stattfinden und die Alliierten ihre Materialüberlegenheit dann nur in bestimmten gewissen Maße einsetzen können. Und die Deutschen das sehr gut verstehen, dort Verteidigungsstellungen aufzubauen und auch durch viel Kampferfahrung, die sie teilweise auch von der Ostfront haben, verstehen dort, sich das Gefecht immer wieder geschickt zu verzögern und die Alliierten deswegen nur sehr, sehr langsam in diesen ersten Tagen und Wochen nach der Landung in der Normandie vorwärts kommen.
Nun ist sie aber da, die dritte Front, und jetzt als Ausblick zum Ende hin, wie beeinflusst jetzt diese alliierte Landung in der Normandie den weiteren Verlauf des Zweiten Weltkriegs, der ja nun in weniger als einem Jahr zu Ende gehen wird?
Ja, also ich bin sehr dankbar erst, dass Sie davon sprechen, zunächst mal die dritte Front. Das ist absolut richtig, weil die Landung in der Normandie ist in der Tat die dritte Front neben der Ostfront gegen die Sowjetunion, der Südfront in Italien und jetzt eigentlich die dritte große Landfront, muss man sozusagen sagen, aufgebaut ist. Wenn man noch den Schlacht im Atlantik dazu sieht, die zwar 1944 keine große Rolle mehr spielt, aber 1943 haben wir auf See sogar noch eine vierte Front und den Luftkrieg vor allen Dingen, der jetzt ab 1944 über dem Deutschen Reich stattfindet, haben wir eigentlich eine fünfte Front noch. Also es ist eigentlich nur eine Front, die aufgebaut wird und es ist nicht die Normandie, eine militärische Entscheidungsschlacht zu diesem Zeitpunkt. Der Krieg ist bereits für die deutsche Seite verloren, das ist klar. Allerdings die Frage ist, wie schnell werden die Deutschen diesen Krieg verlieren? Und da ist die Normandie und die Landung spielen eine wichtige Rolle, dass das Deutsche Reich ja nicht mal ein Jahr nach der Landung kapituliert und nicht noch länger kämpfen kann. Also die Normandie verkürzt sicherlich den Krieg und beschleunigt die deutsche Niederlage sehr massiv. Und der zweite Punkt ist, dass die Normandie extrem wichtig ist als politische Entscheidungsschlacht. Also so die Frage stellt sich da, wie wird die politische Landkarte Europas nach dem Krieg ausschauen? Und mit der Normandie und dem Erfolg der Alliierten ist es klar, dass Westeuropa und auch große Teile von Mitteleuropa nicht in sowjetischen Einfluss fallen, sondern westlichen Einfluss und also praktisch in demokratischen Einfluss fallen und sich dort eine freiheitlich-demokratische politische System etablieren kann. Also Normandie, wie gesagt, die Bedeutung liegt weniger im Militärischen, durchaus auch da, aber hauptsächlich eher im Politischen. Also politisch lässt sich durchaus von einer Entscheidungsschlacht sprechen.
Die deutsche Propaganda tendiert ja, wir sehen es auch bei Stalingrad dazu, Niederlagen schönzureden. Wie verkauft man jetzt diese Niederlage in der Normandie, die Eröffnung der dritten Front in der Propaganda an die Bevölkerung?
Ja, also diese, wie vorher bereits gesagt, diese Normandie-Schlacht wurde ja von der deutschen Propaganda als Entscheidungsschlacht, zur Entscheidungsschlacht stilisiert. Damit einherging auch eine massive Radikalisierung des Feindbilds in der NS-Propaganda. Also es wurde gesagt, im Osten kämpft man gegen den jüdischen Bolschewisten und im Westen kämpft man gegen den jüdischen Plutokraten von der Wall Street, also gegen das Finanzjudentum. Das ist eine Propaganda, die bei den deutschen Soldaten zumeist zwar nicht verfängt, aber eher, die Message, dass das eine Entscheidungsschlacht des Krieges ist, verfängt sich dann doch sehr stark bei den Deutschen. Und wir haben dann allerdings Berichte von dem gelesen, von dem nationalsozialistischen Führungsoffizier, also praktisch von so einem Politoffizier beim Oberbefehlshaber West, also bei den höchsten deutschen Kommandobehörde, der dann berichtet von Frontreisen, dass die deutschen Soldaten total frustriert sind. Ihnen wurde gesagt, das ist hier die Entscheidungsschlacht des Krieges, sie sind bestens vorbereitet und hätten das beste Material und jetzt sehen sie eigentlich, wie sie ja hilflos gegen nur verteidigen können und noch dazu gegen eine drückende alliierte Übermacht. Also die NS-Propaganda, wie Sie vorher so schön gesagt haben, die verkaufen, schafft es ja immer wieder geschickt, auch Stalingrad dann letztlich als deutschen Sieg irgendwie zu verkaufen. In der Normandie schaffen sie es erstmals nicht. Also diese Niederlage lässt sich nicht irgendwie in einen Sieg umdeuten. Das Einzige, was der NS-Propaganda dann hilft, ist dann letztlich dann die anfangs zwar sehr harten Kämpfe, aber dann doch im August 1944 sehr schnelle und komplette Niederlage, die in einem Rückzug aus ganz Frankreich mündet, sodass am Anfang September die ersten alliierten Truppen oder Anfang Mitte September die ersten alliierten Truppen bereits an der Reichsgrenze stehen. Und jetzt die NS-Propaganda neu überleiten kann in eine neue Phase des Krieges, weil jetzt geht es um den Kampf um das Reich, also sozusagen um die Existenz der Heimat. Und das ist natürlich ein Motiv, auf dem sie jetzt neu drauf aufsattelt. Gleichzeitig sind zu diesem Zeitpunkt auch hat die Rote Armee auch die Reichsgrenze erhalten. Also damit lässt sich eigentlich die Niederlage in der Normandie sehr schnell, wird dann auch überlagert durch die andere dramatische Ereignisse, sodass die NS-Propaganda sich jetzt eben auf ein neues Kapitel sehr schnell fokussieren kann und ja den Kampf ums Reich und die Endkämpfe sozusagen die deutsche Bevölkerung da propagandistisch darauf vorbereiten kann.
Um den D-Day herum, um die Operation Overlord, gibt es eine massive Erinnerungskultur. Es ist vielfach in Filmen und in Serien dargestellt worden. Sie hatten in Ihrem Anfangsstatement ja den Film Saving Private Ryan erwähnt. Wie kommt es dazu, dass gerade dieser Tag insbesondere auf amerikanischer Seite so ein Mythos geworden ist?
Ja, wenn man sich anschaut, dieser Mythos Normandie entwickelt sich eigentlich auch erst so langsam über die Jahrzehnte hinweg. Es gab zwar bereits in den Nachkriegsjahren da immer wieder Feierlichkeiten, die allerdings hauptsächlich französisch geprägt waren. Also es waren noch keine großen alliierten Vertreter oder gar deutsche Vertreter dabei. Das beginnt erst 1984, sind dann erstmals zum 40. Jahrestag, auch der US-Präsident Reagan ist da dort und wird erstmals im größeren Stil auch mit Franzosen und Westalliierten zusammengefeiert. 1994 zum 50. Jahrestag gab es sogar auch erste Überlegungen, ob man nicht auch die Deutschen mit einbezieht in diese Feierlichkeiten. Schließlich ist man jetzt schon mehrere Jahrzehnte zusammen, sind Deutsche und Briten und Amerikaner und Kanadier und Franzosen zusammen in der NATO und auch in der EU. Also man hat die Freundschaft, die Aussöhnung hat längst begonnen und ist längst ein Erfolg. Aber 1994 gibt es immer noch einige Vorbehalte und Helmut Kohl auch selbst sagt als deutscher Bundeskanzler, das ist ein alliierter Sieg. Das wollen die auch feiern dürfen, aber er als Deutscher sieht es nicht so, dass man dort als Deutscher auftreten sollte und dort mit den Alliierten mitfeiern sollte. Also Helmut Kohl, der ein großer Europäer war, aber in diesem Punkt sozusagen dann doch noch die deutsche Perspektive, auch eine rein deutsche Perspektive, so muss man sagen, eingenommen hat. Das ändert sich dann 2004, als der französische Präsident Jacques Chirac den deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder einlädt und Schröder auch teilnimmt. Also 2004 zum 60. Jahrestag haben wir erstmals auch, dass die deutschen Regierungsvertreter daran, hohen Regierungsvertreter daran beteiligt sind. Und das setzt sich ja in den Jahren 2014, 2019 und jetzt dann auch 2024, setzt sich jetzt ja dann weiter fort. Warum hat jetzt dieser D-Day so eine große symbolische Kraft? Also da liegen einige Punkte dahinter. Fangen wir jetzt mal mit den Amerikanern an. Für die Amerikaner ist es der D-Day selbst nach Pearl Harbor der blutigste Tag in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs für sie. Also durch die vielen Gefallenen ist dort das schon mit einer besonderen Tragik aufgeladen, dieser Tag. Hinzu kommt, dass die Amerikaner erstmals eigentlich, sehen wir mal jetzt mal von Südeuropa, okay, sie waren bereits in Südeuropa, aber jetzt kommen sie in einen entscheidenden Kriegsschauplatz oder aus ihrer Sicht entscheidenden Kriegsschauplatz nach Westeuropa zurück, erstmals seit 1918. Und diesmal aber nicht, um wieder wie nach dem Ersten Weltkrieg dann sich in die USA zurückzuziehen, sondern um zu bleiben. Also die amerikanischen Streitkräfte, die wir ja bis heute in Mitteleuropa haben, stationiert haben und dann uns auch im Zeiten des Kalten Kriegs ja eine ganz wichtige Stütze oder das Rückgrat eigentlich waren, oder eines der Rückgräder der deutschen Verteidigung oder der Verteidigung der NATO waren in Mitteleuropa, die kommen an jenem 6. Juni 1944 erstmals aus ihrer Sicht in Europa an, um zu bleiben. Und letztlich dann auch noch, und das ist, denke ich mal, deswegen ist auch auf amerikanischer Seite das Ganze viel, viel höher in der Erinnerungskultur zunächst als in Großbritannien. Da ist zwar auch der D-Day ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber in Amerikanern ist das Ganze auch noch etwas dramatischer aufgeladen. Hängt auch damit zusammen, wenn man sich auch anschaut, die Tagesbefehle von Eisenhower, dem alliierten amerikanischen Oberbefehlshaber vor dem D-Day, der davon spricht, von einem großen Kreuzzug, also auch ein ideologischer Aspekt der Rolle spielt, während bei den Briten das Ganze, Montgomery gibt damals einen Befehl raus mit Good Hunting, also das sieht das Ganze als pragmatisch eher und in machtstaatlichen Kategorien eigentlich das Ganze eher. Und das ist es eigentlich auch bis heute, das ist eigentlich so auch so eine Mystik sozusagen, möchte ich mal fast schon sagen, bei den Amerikanern deutlich stärker aufgeladen ist als bei den Briten. Dennoch, und das ist bei den Briten genau das Gleiche wie bei den Amerikanern, und ist es ja auch objektiv so, es ist ein wichtiger Tag für die Befreiung Westeuropas von der nationalsozialistischen Besatzungsherrschaft und ein wichtiger Schritt für die Befreiung Westeuropas und ganz Europas vom Nationalsozialismus. Und daher ist dem D-Day, der auch eine große militärische, schwierige Operation war und eine anspruchsvolle Operation war, aufwendige Operation war, daher kommt diesem D-Day eine solche Bedeutung zu.
Sie hatten im Vorgespräch erwähnt, und das hat mich sehr überrascht, dass entgegen dieses Mythos die amerikanische Beteiligung am D-Day tatsächlich geringer war als die britische und die kanadische zusammen. Also die Amerikaner waren zwar ein wichtiger Bestandteil, aber nicht die Hauptstreitmacht am D-Day. Wieso ist es in den anderen beiden Ländern dann nicht so ein ganz großes Thema wie in den USA?
Es sind ein bisschen mehr Briten und Kanadier eingesetzt. Das sieht man schon in Landungsabschnitten. Und auch zur See, hauptsächlich britische Streitkräfte, zur Luft ist ungefähr ausgeglichen. Das ändert sich dann aber im Laufe der Normandie-Schlacht, wo dann doch mehr amerikanische Kräfte kämpfen als britische und kanadische Kämpfkräfte. Ja, es ist halt auch dadurch letztlich für die Amerikaner, es ist ein großer, eindeutiger Sieg. Es zeigt die amerikanische Stärke, was Industrialisierung betrifft, was das Militär betrifft, was auch die konkrete Umsetzung von politischen Plänen durch militärische Mittel zeigt. Also da ist der D-Day eben ein Paradebeispiel dafür, mehr als es wie beispielsweise für die britische Seite ist. Also man muss es auch so sehen, für die Amerikaner ist der D-Day der erste Schritt zu einem neuen Höhepunkt oder das klare Zeichen, wir sind eine Weltmacht jetzt oder sogar eine Supermacht. Während für die Briten ist es eigentlich die letzte große Schlacht, die das Empire schlägt. Also danach es ging natürlich vorher schon bergab, aber da geht es eigentlich nochmal stärker bergab, wo eigentlich klar ist, das ist der britische Zenit ist überschritten. Und das mag vielleicht auch nochmal so ein Punkt sein, warum das auf amerikanischer Seite deutlich größer, nicht nur deutlich, aber eine größere Bedeutung hat als auf britischer Seite. Die Briten hätten da auch rein militärisch gesprochen auch früher schon irgendwelche Schlachten, an die sie sich erinnern können in ihrer Geschichte. Ja, und dazu kommt dann natürlich auch die ganze populäre Kultur dazu. Man denke an Filme und Computerspiele, Saving Private Ryan. Also wie ich bereits gesagt habe, ich selbst bin davon auch nicht unbeeinflusst gewesen von diesem Film in der Wahl für die Normandie als Forschungsthema oder als späteres Forschungsthema. Oder auch wenn man sich die ganzen Computerspiele anschaut, wie heißt Call of Duty und so weiter, da landet man natürlich am Omaha Beach und nicht irgendwo mit den Briten am Sword Beach oder am Juno oder am Gold mit den Kanadiern. Also das ist dann auch so durch die ganze Populärkultur, gewinnt da der amerikanische Anteil eine immer größere Bedeutung in unserer Wahrnehmung und vielleicht auch größer, als er eigentlich ist, weil da dort die anderen beteiligten Streitkräfte, also allen voran die Briten in der Erinnerungskultur, in der globalen Erinnerungskultur dann eigentlich so ein bisschen ins zweite Glied gedrängt werden.
Zum Abschluss noch eine Frage nach dem Forschungsstand bzw. Forschungskontroversen. Ist der D-Day an sich eigentlich ausgeforscht oder gibt es in der Fachliteratur noch Debatten, Kontroversen, offene Stellen, die es sich lohnt, nochmal genauer anzuschauen?
Es wird wohl keine Schlacht in der Weltgeschichte geben, die so gut ausgeforscht ist wie die Normandie-Schlacht. Also die Anzahl an Büchern, die veröffentlicht worden ist über diese Schlacht, von populären Erinnerungsschriften bis hin zu akademischen Forschungswerken, das ist eine mittlerweile wirklich fast unüberschaubare Anzahl. Und Spezialstudien zu einzelnen Divisionen oder sogar Kompanien runter. Also das ist wirklich riesengroß. Allerdings, es bleiben dann doch immer wieder erstaunliche Forschungslücken immer wieder offen. Also umso tiefer man bohrt, umso mehr Fragen stellen sich dann immer wieder. Also beispielsweise, ich gebe jetzt mal nur ein Beispiel, die deutsche Seite ist nämlich deutlich schlechter erforscht, ganz, ganz viel deutlich schlechter erforscht als die alliierte Seite zur Normandie. Das liegt einerseits an der relativ schlechten Quellenlage, aber andererseits liegt es daran, dass auch auf deutscher Seite sich die Leute nicht so stark dafür interessiert haben. Für die Deutschen ist eher das Trauma die Ostfront sozusagen über Jahrzehnte lang gewesen und nicht der D-Day. Und so gibt es zum Beispiel ein Forschungsthema, was mir jetzt spontan einfallen würde, ist zum Beispiel die Rolle der deutschen Logistik in der Normandie-Schlacht. Man weiß, dass die Deutschen zwar zusammengebrochen sind aufgrund logistischer Schwierigkeiten, aber wie das Ganze im Detail verlaufen ist und welche Rolle dabei auch vielleicht noch die deutsche Luftwaffe, die übrigens teilweise durchaus noch Einsätze in der Normandie geflogen ist im Laufe der Schlacht, welche Rolle die dabei spielt und was sie da verhindern konnte, das sind beispielsweise noch Fragen, die offen sind. Das sind Spezialistenfragen, gebe ich zu. Aber die großen Fragen sind weitgehend geklärt, aber dennoch, also an Forschungsfragen wird es uns niemals ausgehen. Auch andere Gesichtspunkte wie Rolle der französischen Zivilbevölkerung in den Kämpfen ist eine Sache, die jetzt in den letzten 20 Jahren ungefähr mal endlich erforscht worden ist. Also da kommen immer wieder neue Aspekte dazu, auch selbst bei Themen wie der Normandie-Schlacht, die schon sehr stark ausgeforscht ist. Thank you.